Manchmal werden Männer des Wortes zu Männern der Tat. Ralf Bönt zum Beispiel, der Berliner Autor, sorgte dafür, dass zwei Feuerwehr-Rüstautos und Generatoren die ostukrainische Frontstadt Charkiw erreichten. Wie? Das erzählt das Mitglied des PEN Berlin gleich. Und warum?
Ich konnte quasi die Ordnung meines Schreibtisches und die Arbeit an der Ordnung meiner Gedanken nicht mehr verteidigen gegen die Unordnung, die draußen Überhand genommen hat und durch die Nachrichten natürlich auf mich übergriff.
Mehr von der Operation Feuerwehrauto gleich und damit willkommen zu 25 Minuten Literatur und mehr. Ich bin Stefan Auschwart. Hallo.
Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
Dennis Yücel, Sprecher des PEN Berlin, und die Publizistin Liane Bettnartz haben kürzlich zwei Feuerwehrautos und Generatoren zum Friedenspreisträger Serhii Jadan in Charkiw im Osten der Ukraine gebracht. Dafür hat Initiator und Autor Ralf Bönt mehr als 160.000 Euro Spenden gesammelt. Über die Aktion habe ich mit ihm gesprochen.
Hallo.
Ja, hallo, Stefan Auschwart.
Herr Bönt. Ist jetzt schon eine Weile her, dass die Feuerwehrwagen in Charkiw angekommen sind. Sie waren der Initiator dieses Projektes. Wie sind Sie denn auf die Idee eigentlich damals gekommen?
Auch ich habe im Internet immer gesehen, wie der Serhii Jadan jeden Tag postete, dass sie Autos kaufen. In diesem Fall für die Streitkräfte im Wesentlichen, glaube ich. Und er eben eine Spenden-E-Mail-Adresse für PayPal angab. Und gleichzeitig gingen die Nachrichten rum, dass die Infrastruktur bombardiert wird und dass den Leuten der Strom weggeschossen wird kurz vor dem Winter, was für die Leute auf den Dörfern, aber auch in den Städten eine Katastrophe ist. Also an Perfidie eigentlich kaum zu überbieten. Und ich war dann zunehmend damit unzufrieden, zu Hause zu sitzen und richtige Texte über die Sachen zu schreiben. Ich hatte auch gerade einen Essay publiziert, der allerdings noch vor Beginn des Krieges angenommen worden war bei Sinn und Form. Das ist die Literaturzeitschrift der Akademie der Künste. Über antimodernes Denken und Verlust der Gegenwart, also eine Zeitanalyse. Aber ich konnte quasi die Ordnung meines Schreibtisches und die Arbeit an der Ordnung meiner Gedanken nicht mehr verteidigen gegen die Unordnung, die draußen Überhand genommen hat und durch die Nachrichten natürlich auf mich übergriff. Und da ich im Hauptberuf eigentlich Romancier bin und nicht Essayist, fällt es mir auch relativ leicht, mir vorzustellen, wie man in so einem Dorf sitzt und alles ist dunkel, die Heizung ist aus, weil auch die elektronischen Steuerungen natürlich nicht laufen. Es gibt kein Wasser, weil die Wasserpumpen nicht laufen. Es gibt keine Nachrichten, weil kein Radio und kein Fernseher läuft und auch kein Internet. Und die einzigen Neuigkeiten sind dann am Himmel, aber nicht die Sterne, sondern Raketen, die den Tod bringen wollen oder halt den schleichenden Tod durch Erfrieren. Und dann dachte ich mir, also kann man vielleicht Strom und Wasser hinbringen, und das können Feuerwehrrüstwagen natürlich ganz gut. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das sinnvoll wäre, und er schrieb zurück, ja, selbstverständlich, vielen, vielen Dank, super, mach mal. Ja, und dann saß ich da, musste zusehen, ob ich jetzt aus der Idee auch wirklich was machen kann.
Stelle ich mir nicht so einfach vor. Also wenn ich jetzt entscheiden würde, ich möchte jetzt mal ein Feuerwehrauto besorgen, da wüsste ich erstmal nicht, wo fange ich da eigentlich an.
Die kann man direkt beim Staat kaufen, da gibt es eine Verwertungsgesellschaft. Aber man kann auch bei Händlern kaufen, wenn es jetzt ganz schnell gehen soll, wie wir das jetzt gemacht haben. Und muss aber natürlich trotzdem schauen, was man genau will und dass man nicht übers Ohr gehauen wird.
Sowas kostet ja auch Geld. Wie sind Sie ans Geld gekommen?
Naja, erstmal hatte ich kein Geld und habe mir auch ein paar Absagen eingehandelt, bis dann durch einen zufälligen Kontakt über ein Kaffeehausgespräch ein Erstspender da war, der Sebastian Pape aus Hamburg, der uns schon mal 13.500 Euro gab, womit ich anfangen konnte. Und dann hatte ich beim DFB gefragt, mit denen habe ich vor über 10 Jahren schon mal zusammengearbeitet bei einem politischen Projekt mit israelischen Autoren. Und die haben auch sofort zugesagt, haben uns auch nochmal 10.000 Euro gegeben, und dann hatte ich mir noch eine Komplizin quasi herbeidiskutiert, die Liane Bettnartz, die auch sofort ganz begeistert war von der Idee und die schon in der Ukraine gewesen ist und gut vernetzt war in den sozialen Netzwerken. Und auch sie fanden Spender, die Hapag-Lloyd, nochmal mit einem beträchtlichen Betrag von 25.000. Und das war dann schon so rund, dass ich gesagt habe, dafür kriege ich zwei Autos, sodass die Lieferung schon mal einen gewissen Mindestumfang hat, der den Aufwand lohnt und auch ein bisschen über nur eine Geste hinausgeht, die einfach nur guten Willen zeigt, sondern auch tatsächlich richtig Hilfe bietet. Ja. Und sie können auch in einer Kleinstadt ein Ärztehaus damit zum Laufen kriegen, wenn man sparsam ist. Und ich konnte tatsächlich noch über 30 nagelneue Generatoren kaufen.
Gut, dann hatten Sie das Material, die Wagen, die Generatoren. Wie haben Sie die nach Kharkiv bekommen?
Ich hatte dann tatsächlich einen Freiwilligen, der hat aber kurz zuvor sich irgendwie umentschieden. Und einen anderen, zweiten professionellen Fahrer. Und dieser Fahrer, der erschien dann einfach gar nicht, als wir losfahren wollten. Und dann hatte der Generatorenhändler einen alten Freund von sich, der eine Spedition hat, angerufen. Und der hat alles liegen und stehen lassen und hat noch jemanden organisiert aus seinem Bekanntenkreis, einen ehemaligen Angestellten. Und die beiden sind dann gefahren und das waren die richtigen Superprofis. Also das waren richtig gestandene LKW-Fahrer, die alles wussten, was man wissen muss. Und die auch, ich glaube, in 12 Minuten ein Rad gewechselt hatten an einem der beiden, das in Polen nämlich geplatzt war.
Sie sind ja zwischendurch dann krank geworden, sind also nicht mitgefahren. Liane Bednarz und Dennis Yücel sind ja mitgefahren. Was haben die Ihnen berichtet? Sie haben ja wahrscheinlich dann ständig Kontakt gehabt zu denen, oder?
Naja, von unterwegs habe ich eigentlich nur mitbekommen, dass es sehr stressig war, weil die natürlich immer viel später überall ankamen, als es geplant war. Dann musste man natürlich Übernachtungen, sichere Einstellplätze für die ganze Fracht organisieren. In Lviv ging das dann bei der Feuerwehr. Mitten in der Nacht in Kiew stand dann durch einen weiteren Freund ein Firmengelände zur Verfügung und ein Hotel daneben. Das musste irgendwie alles organisiert werden. Und natürlich war eine gewisse Anspannung in dem Team da. Man hatte auch so ein bisschen Angst. In Lviv kam man zum Beispiel nicht so zügig los, weil es einen Luftalarm gab. Aber da war ich schon sehr froh, ja, als ich dann die Nachricht bekam, wir sind an der Stadtgrenze Kharkiv. Und dann hatte ich sie auch am Telefon und dann haben sie gesagt, ah, Sherry kommt. Und dann wurde aufgelegt und dann wurden die Fotos gemacht.
Das ist ja sozusagen eigentlich ja, der tätige Schriftsteller. Sie haben es ja beschrieben. Normalerweise sitzen Sie am Schreibtisch, denken sich Texte aus. Was hat Sie da so ja, angetrieben in diese neue Rolle auch?
Die Minimalantwort ist, ich wollte nicht am Ende hier gesessen haben und nichts gemacht haben. Und ich habe eine große Angst, das ist der erste authentische Bericht aus Mariupol. Und ich kann nicht damit leben, ich werde auch jetzt nicht wirklich gut damit leben können, dass das geschieht, während wir hier sitzen und nichts tun können. Und diese Ohnmacht, die macht mich wirklich fertig. Und wenn Sie so wollen, war es ein Beruhigungsdrop für mich selber, einfach irgendetwas zu machen. Weil ich bin froh, dass es so groß geworden ist, dass es auch einen Unterschied macht. Wir werden wirklich vielen Menschen ein Licht, also tatsächlich ja auch technischen Licht gebracht haben, aber auch ein Zeichen gegeben haben, ihr seid damit nicht alleine. Und ich glaube, dass das für die Widerstandskraft der Bevölkerung, die ja für ganz Europa wichtig ist, einen Unterschied macht. Und das beruhigt mich wenigstens ein kleines bisschen, obwohl ich trotzdem mit dem, was passiert, überhaupt nicht zurechtkomme.
Da geht ja eine ganze Generation quasi verloren. Ich bin auch viel unterwegs auf den Nachrichtenkanälen, sehe auf Twitter bildhübsche junge Frauen, attraktive junge Männer, die studiert haben in Militärmontur. Und dann steht das RIP, Rest in Peace. Also da stirbt eine ganze Generation. Sie haben mal gesprochen von der Anmut des Widerstands. Wenn das die ukrainische Seite reflektiert, was ist denn da auf der anderen Seite?
Es ist eine umfassende historische Niederlage eines Kulturkreises, der ja auch viel Gutes hervorgebracht hat. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein unzivilisierter Staat wäre. Die haben Kunst, die haben eine wahnsinnig gute theoretische Physik, die haben tolle Musiker, die haben auch sehr gute Schriftsteller, obwohl ich auch bei der russischen Literatur große Vorbehalte habe, so ähnlich wie Oksana Sabushko, die ukrainische Autorin, die darauf hingewiesen hat, dass es eine sehr die Hierarchien respektierende Literatur ist. Das ist etwas, was mich da auch immer gestört hat. Aber es ist ja natürlich schon in einem gewissen Sinne eine Kulturnation. Aber sie ist eben auch, und das haben wir jetzt nochmal deutlicher gesehen und mussten uns nochmal intensiver damit beschäftigen, eine extrem autoritäre Gesellschaft, in der das patriarchale Machtwort über allem steht. Und das ist auch genau das, was Putin verteidigt. Die senkrechte Befehlsgewalt von oben nach unten, also auch die Verfügungsgewalt über andere Leben, die ihm ganz natürlich erscheint. und auch in Verbindung mit einer orthodoxen Kirche natürlich dort zum Ausdruck kommt. Für mich ist das so bitter zu sehen, dass ein ganzer Teil der Welt das einfach nicht wahrhaben will und dann zu solchen Mitteln greift, die natürlich auch in den Augen von allen anderen absolut jenseits jedes akzeptablen Maßes sind. Und eigentlich, genau wie so Rockin gesagt hat, einen Krieg gegen die Zukunft bedeuten. Und das ist einfach dumm.
Vielen wird es ja wahrscheinlich auch so gehen, dass sie die Ukraine nicht nur als Opfer sehen, ganz im Gegenteil, sondern als resilientes, widerstandsfähiges Volk, das aufsteht, für die eigene Freiheit kämpft und auch kulturell. Also jedes Mal, wenn ich ukrainische Künstler, ob das Musiker, ob es Schriftsteller sind, erlebe, dann leuchten die. Also ist die Ukraine, so paradox es zu sein scheint, sozusagen jetzt von der Peripherie auch ein bisschen ins Zentrum gerückt?
Man sieht an manchen Sachen, zum Beispiel im Umgang mit digitalen Medien oder im Verfertigen von kleinen Videos, dass die uns total überlegen sind. Die sind viel beweglicher. Also wir sind ja hier gerade, ist ja ein bisschen bei uns in Deutschland so dieses Buddenbrook-Thema der dritten Generation, die alles geerbt hat und das irgendwie nicht richtig zu schätzen weiß. Und hier funktionieren ganz viele Sachen nicht. Vom Toll-Collect bis zum Wahlzettel oder der Informationstechnologie in einer Pandemie. Und in der Ukraine sieht man, die brauchten 48 Stunden, um Online-Unterricht im ganzen Land herzustellen und die Kinder zu unterrichten. Und kein Mensch hat irgendwie ein Wort groß drüber verloren. Aber mich haben auch sehr viele Videos von Soldaten beeindruckt, die mir wie perfekt produziert schienen, was ja gar nicht sein konnte in der Schnelle der Zeit. Und etwas hat mich sehr frappiert eine Zeit lang, und zwar ist das Thema Humor im Krieg. Also während hier in Deutschland eine große Debatte darüber angezettelt wurde, ob wir hier in eine rückwärtsgewandte Heldensprache und Heldenverehrung fallen und damit uns militarisieren lassen, was ich für eine Notwendigkeit halte, wenn man so angegriffen wird, wie das die Ukraine erlebt. Das Ziel ist die Vertreibung, die Vernichtung der ukrainischen Nation und Kultur. Und den einzigen Widerstand, den ich in mir selber spürte, war, als es lustig wurde, also wo auch Soldaten sich lustig machten darüber, dass sie diese Einheit, die den Flughafen in Kiew einnehmen sollten, zerstört haben. Und dann habe ich aber gemerkt, wie wichtig das für die ist, weil wenn man das nicht macht, dann kann man das nicht durchhalten. Ja, das ist so, man kennt es selber vielleicht von schlimmen Krankheiten oder wenn ein Angehöriger stirbt, dann irgendwann fällt dann doch ein Witz. Und das ist einfach die menschliche Art und Weise, mit furchtbaren Extremen umzugehen, mit der menschlichen Existenz, die all das bereithält, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Das Letzte, was akzeptabel ist, ist, wenn man sich hier vom Sofa aus über irgendetwas erhebt und urteilt.
Da sind wir auch schon bei den offenen Briefen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich halte das für eine intellektuelle und menschliche Niederlage, was da von meinen Kollegen zum Teil verbreitet wurde. Ich hatte auch noch ein bisschen Kontakt am Anfang mit Juli C. Da haben wir noch konstruktiv eigentlich diskutiert, aber nur sehr zaghaft, muss ich sagen. Es ist relativ schnell dann das Interesse auf beiden Seiten, glaube ich, verschwunden. Aber auch was auf der Akademie der Künste-Sitzung da kürzlich passiert ist, wo man eine ukrainische Autorin, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man ihr den Applaus verweigert. Da merkt man aber, dass wir selber noch nicht sehr aufgeräumt sind im Unterscheiden von alten autoritären Strukturen, denen auch viele Linke anhängen. Ich nenne die jetzt mittlerweile gerne Linkskonservative, die natürlich immer auch ein paternalistisches Politikmodell unterstützt haben und dann zum Beispiel auch immer eine gewisse Russlandfreundlichkeit hatten oder eine Sympathie für Russland, weil es halt unter den beiden großen Mächten immer noch der kleinere war. Und das kommt zu diesem linken Impuls, also diesem ursozialdemokratischen Impuls, dem kleineren eher zugeneigt zu sein, unter den großen auch noch. Das kriegen viele, glaube ich, nicht richtig sortiert. Und wenn Ingo Schulze dann schreibt, ja, Putin hätte ja die Demokratie zurückgedrängt, dann bin ich wirklich sehr, sehr unzufrieden, muss ich sagen, weil da ist keine Demokratie zurückgedrängt worden, sondern es sind letzte kleine Reste von Demokratie zugunsten eines Vollfaschismus zerstört worden. Und ein Schriftsteller sollte wirklich in solchen Situationen auch graduell richtig sprechen und nicht neben der Sache.
Dankeschön.